Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium spricht Norbert Lied jetzt über den dritten Teil. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung aus Johannes 4, die Verse 43 bis 54. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir freuen uns, heute Morgen ist wieder unser Bruder Norbert Lied unter uns und er macht Fortsetzung mit der Themenreihe Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium. Heute ist der Teil 3 an der Reihe. Die prophetischen Wunder im Johannesevangelium und ich möchte Ihnen dazu gerne eine Schriftlesung weitergeben und ich darf Sie bitten, dass Sie sich erheben. Ich lese Johannes 4, Kapitel 4, Verse 43 bis 54. Nach den zwei Tagen aber zog er weg von dort nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte aber spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war.
Ich möchte Sie alle begrüßen und willkommen heißen zu unserer Folgeserie Die prophetischen Wunder aus dem Johannesevangelium. Es ist ja sehr interessant, dass wir in den Wundern, die Jesus speziell im Johannesevangelium weitergibt, die großen Leitlinien der biblischen Prophetie wiederfinden. Und von daher, glaube ich, haben wir eine Berechtigung, diese Wunder auch im Blick der Prophetie, nämlich dieser Leitlinien, zu betrachten. Und damit wollen wir heute Morgen weiterfahren. Wir hatten ja auch gesagt, dass im Johannesevangelium meistens das Wort Zeichen für Wunder verwendet wird. Zeichen, Zeichenwunder, weil das ist typisch. Ein Zeichen soll etwas mehr aussagen. Etwas Dahinterliegendes. So wird auch Israel in der Offenbarung und überhaupt viele Dinge in der Offenbarung zeichenhaft erklärt, weil sie eine tiefere prophetische Bedeutung haben. Wir sprachen über die Hochzeit zu Kana, ein wunderschönes Bild dafür, dass der Herr der Bräutigam ist des jüdischen Volkes oder der Bräutigam sein wollte für das jüdische Volk. Dass er die Macht hat, Verwandlung zu schenken im ganzen jüdischen Land, aber sie haben ihn damals ja nicht angenommen. Dann hat er sich uns zugewandt, der Gemeinde, Aber wir wissen, er wird zurückkommen. Offenbarung Kapitel 19, da steht es sehr deutlich, dass die Hochzeit des Lammes in dem Moment gekommen ist, wenn der Herr seine Königsherrschaft aufrichtet. Und das ist das messianische Reich. Heute nun geht es um das Wunder an dem Sohn des königlichen Beamten. Hier im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 43 bis 54. Den Text hat ja Conno schon netterweise gelesen. Die Frage, die wir uns einleitend stellen über dieses Wunder ist, für was steht dieses Zeichen prophetisch? Abgesehen, dass es etwas Wunderbares war, ein Wunder, eine Heilung, eine Hilfe für eine ganze Familie. Für was steht dieses Zeichen prophetisch? Denn es wird wieder Zeichen genannt. Also etwas, das mehr an Bedeutung hat. Vers 54, es ist das zweite Zeichen, das Jesus tat. Und in Vers 46 wird gesagt, es geschah wiederum in Kana, also an dem Ort, wo auch das erste Zeichen geschehen ist, durch Jesus Christus. Was war unter anderem zwischenzeitlich geschehen? Zwischen diesen beiden Kanaan-Besuche, ja? Johannes Kapitel 2, er ist das erste Mal in Kana, offenbart seine Herrlichkeit. Jetzt kommt er zurück nach Kana und tut wieder ein Wunderzeichen. In der Zwischenzeit, was war passiert? Bemerkenswert ist, glaube ich, diesbezüglich die Erwähnung, dass der Herr Jesus zwei Tage vorher in dieser Zwischenzeit, also unter anderem in dieser Zwischenzeit, in Samaria zugebracht hatte. Wir lesen in Johannes 4, Vers 3 und 4, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa, Richtung Kana. Er musste aber durch Samaria reisen. Und dann in Vers 40 von Johannes Kapitel 4, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei Tage dort. Jesus hatte, das haben wir eben im Text gelesen, durch Conno, Jesus hatte Judäa verlassen und er ging nach Samaria. Und das unter anderem mit der Begründung, weil er ja als Prophet im eigenen Land nicht angenommen worden ist. Vers 44, Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Jesus war in seinem Vaterland verachtet, sowohl in Judäa als auch in Galiläa. Und so hat er Judäa verlassen und ging nach Samaria. Nun, um das ein bisschen zu erklären für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen sollten, aber ich lese jetzt noch Vers 43 und 46. Nach den zwei Tagen aber, in denen er jetzt in Samaria zugebracht hatte, zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus kam nun wieder nach Kana, wo er das erste Zeichen getan hat, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Samaria. Samaria wurde, es war damals nach der Zeit Salomos, wegen seines Ungehorsams, geteilt in ein Nord- und in ein Südreich. Und Samaria wurde die Hauptstadt des Nordreiches, des 10-Stämme-Gebietes Israel, durch Omri so ungefähr um 850 vor Christus, durch den König Omri. Samaria war also die Hauptstadt geworden vom Nordreich, die 10 Stämme. Jerusalem indes blieb die Hauptstadt vom Südreich, also von Judäa und von Benjamin. Dann im Jahr 722 vor Christus kamen die Assyrer, eine feindliche Großmacht, und die haben Samaria und das Zehn-Stämme-Gebiet besetzt und besiegt. Und dann haben sie einen Großteil der jüdischen Bevölkerung aus dem Nordreich verschleppt in andere Länder. Das war ihre politische Taktik. Die Länder, die sie besiegt hatten, die Bevölkerung zu entwurzeln und wegzubringen, damit sie geschwächt waren. Und dann haben sie aber umgekehrt Nicht-Juden aus anderen Nationen, die die Assyrer besiegt hatten, haben sie nach Samaria hineingesetzt. Ja, Sie verstehen, ne? Aus Samaria die Juden weg, oder ein Großteil der Juden, nicht alle, und aus nicht-jüdischen Ländern Nicht-Juden eben hinein nach Samaria, beziehungsweise in das Zehn-Stämme-Gebiet. Und nun war es so, diese zurückgebliebenen Juden in Samaria verheirateten sich jetzt mit den eingeschleppten Nicht-Juden aus anderen Nationen. Und so entstand ein Mischvolk. Und dieses Mischvolk, das waren jetzt die Samariter oder Samaritaner, je nachdem, man kann beides sagen. Und jetzt, für viele Juden, besonders für die vielen frommen Juden in Israel, galten die Samariter eher als Nicht-Juden. Und ihr Territorium wurde behandelt wie heidnisches Gebiet, so dass die frommen Juden es vermieden, durch Samaria zu reisen. Sie machten lieber einen Umweg von Judäa nach Galiläa zum Beispiel. Dann gingen sie die Küste entlang oder durch Perea, um nach Möglichkeit nicht durch Samaria reisen zu müssen. Das war für sie, in Anführungsstriche, heidnisches Gebiet, Territorium. Aber hier bei Jesus heißt es, in Johannes 4, Vers 4, Jesus aber musste durch Samaria reisen. Durch ein Land, das den Juden als heidnisches Land galt, das sie vermieden zu betreten. Also nun haben wir Folgendes vor Augen. Der Herr war in Kana und vollbrachte auf einer Hochzeit sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Von dort zog er nach Jerusalem. Dann verließ er Judäa und ging nach Samaria zu den Samaritern, wo er sich 2 Tage aufhielt. Und danach, also irgendwann am 3. Tag, kam er wieder an denselben Ort zurück, nämlich nach Kana, wo alles begonnen hatte, wo er das erste Zeichen getan hatte und seine Herrlichkeit geoffenbart hatte. So im Kontext der ganzen Bibel, ist das nicht ein fast schon zwingender prophetischer Hinweis auf das Heilshandeln Gottes? Ich denke mal, solche Zusammenhänge kann doch kaum ein Mensch kreieren, wohl aber der Heilige Geist, der ja mit allem, was er verfolgt und niederschreibt, ein permanentes, großes, weltweites, ewiges Heilsbild aufzeichnet. Sehen Sie, diese Geschichte hier und diese Zusammenhänge, so mal im großen Abriss der biblischen Prophetie betrachtet, Jesus kam ja als Bräutigam zuerst nach Israel. Das hatten wir behandelt. Dann galt er ja in Israel nicht, der Prophet, der Messias im eigenen Haus. Und er fuhr von Jerusalem aus gen Himmel. Er hat das jüdische Land verlassen. Und daraufhin gelangte er zu den verachteten Nationen. Und am Ende der Zeit wird er nach Israel zurückkehren, an den Ort, wo alles begann. Jesus sagt nicht umsonst, Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Das ist die Brücke, bis. Bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also ein Volk, das ihn abgelehnt hat, wird ihn über eine lange Zeit nicht sehen, weil er sich woanders aufhält. Aber dann kommt die Zeit, bis, wo sie sagen werden, komm zurück. Israel ist ja in sich ein Zeichen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 1. Sehen Sie, dass nun der jüdische Staat, wir haben das ja schon tausendmal von hier gesagt, seit 1948 wieder existiert, ist ohne Zweifel ein Zeichen für alle Völker. Ein Zeichen für alle Völker. Das steht in Jeremia 31, 10 und auch in Hesekiel 34, Vers 12 und 13. Das ist ein Banner, ein Panier, ein Zeichen. Das jüdische Volk und das jüdische Land wird nichts anderes als für die Rückkehr des Messias vorbereitet. Und die biblischen Propheten bezeugen ja, dass zuerst ein jüdisches Volk im Unglauben, das ist ja auch die Reihenfolge der Propheten, zurückkommt, um nachher zum Glauben geführt zu werden. Und in diesem Land werden sie eines Tages, die Juden, in der Art und Weise flehen, wie es der königliche Beamte tat. Und das geht nur über den Glauben. Und ich glaube, das will der Herr damit sagen. Er will den wunden Punkt des jüdischen Volkes aufdecken. Hört, das ist es, was euch fehlt. Wir kennen ja alle das bekannte Lied, nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Johannes 4, 45, als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf. Warum? Weil sie glaubten, er ist der Messias? Weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Also nun, als Jesus wieder nach Galiläa gekommen war, nahmen ihn die Galiläer auf, aber aus einer falschen Motivation heraus. Nämlich wegen der Zeichen, die er getan hatte. Das bedeutet, sie sympathierten mit Jesus. Sie haben ihn nicht abgelehnt. Sie tolerierten ihn. Aber geglaubt hat man nicht. Sie haben ihn wohl in ihr Gebiet aufgenommen, aber nicht in ihr Herz. Und wegen dieser falschen Motivation kam es nicht zu der geistlichen Veränderung, die Jesus immer angestrebt hatte. Und jetzt in Kana begegnet ihm dieser königliche Beamte. Wahrscheinlich war das ein Jude, der im Dienst des Herodes Antipas stand. Also im Dienst eines heidnischen Königs. Herodes war Edomiter, aber er war ja nicht, er hat zwar die jüdische Religion so angenommen, aber er war kein echter Jude. Und dessen Sohn von diesem königlichen Beamten, der lag nun todkrank in Kapernaum und lag bereits im Sterben. Wir lesen nochmal 46, 47, immer Johannes 4. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Das wird extra erwähnt, dass er an den Ort zurückkam, wo er schon einmal Wunder getan hat. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Und nun fällt geradezu auf, wie Jesus diese persönliche Situation des Mannes nimmt und auf das ganze jüdische Volk abwälzt oder legt. Es fällt auf, wie Jesus nämlich plötzlich in der Mehrzahl zu diesem Mann spricht. Also wir können sagen, über den Mann hinweg oder durch den Mann hindurch zum ganzen jüdischen Volk. Und dadurch wird wiederum erkennbar, dass offensichtlich dieser königliche Beamte an ein Sinnbild wird für ganz Israel. Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ja? Jesus trifft damit seelsorgerlich den wunden Punkt dieses Mannes und gleichzeitig des ganzen Volkes. Denn er meint den Mann und das ganze Volk. Und damit wird auch sichtbar, dass der Mann wollte wirklich aufrichtig Heilung für seinen Sohn. Aber die Messias-Beziehung war anscheinend nicht da. Warum tat der Herr dieses Wunder schließlich am selben Ort? Das waren ja keine Zufälle, ja? Hat ja alles heilsgeschichtliche Bedeutung. Um ihnen damit deutlich zu machen, wie sie in das Königreich hineinkommen können. Wie sie die Verwandlung des Volkes und Landes erleben können, wie er es bereits im ersten Wunder hat anklingen lassen, wie er aus Wasser Wein machen kann. Wenn er das Zentrum ist im jüdischen Volk. Er wollte ihnen klar machen, dass sie nicht durch die jüdischen Reinigungsrituale, nicht durch Zeichen und Wunder, sondern einzig und allein über den Glauben an ihn in das messianische Reich können. Alle Zeichen, Johannes 20 sagt das ja, Vers 30 und 31, alle Zeichen waren ja lediglich nur dafür gegeben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Einen anderen Grund hatten die Zeichen gar nicht. Dass dieser Mann wohl an die Macht Jesus glaubte, als ein Wunderheiler oder sagen wir als ein Prophet im besten Sinn. Das macht die Tatsache deutlich, dass er schließlich zu Jesus kam. Er kam von Kapernaum wahrscheinlich nach Kana und bat den Herrn um Hilfe. Also das glaubte er schon, der Mann kann was machen. Über den habe ich viel gehört. Es war ja auch nicht keine Seltenheit unbedingt in der damaligen Zeit. Es gab ja auch andere Propheten, die Zeichen und Wunder getan hatten, ja, auch vor Jesus. Aber dass allem Anschein nach nicht der Glaube an Jesus als an den Messias war, so eine persönliche Glaube, das machen die späteren Sätze deutlich, denn es heißt ja später in Vers 50, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus geredet hatte. Ja, was hat er denn vorher geglaubt? Oder Vers 53, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Warum diese Zusätze? Ich denke, sagen zu dürfen, weil er diesen Glauben vorher nicht gehabt hat. Aber nachher kam er zu diesem Glauben. Israel glaubte und glaubt bis heute ohne zu glauben. Sie beten, sie flehen, sie wollen Gott erleben, er soll eingreifen. Die Klagemauer, vor der Klagemauer ist es voll mit Tausenden von frommen jüdischen Menschen, die aufrichtig beten. Aber sie haben keine Glaubensbeziehung zu ihrem Messias. Das haben sie nicht. Sehen Sie, das hat mich auch bewegt. Auch was mein eigenes Leben betrifft. Ich habe das persönlich sehr oft erfahren dürfen, müssen. Bevor der Herr Heilung schenkt und Hilfe gibt, deckt er oftmals zuerst das Problem unseres Lebens auf. Ist es nicht so? Um uns innerlich zurechtzubringen. Da ist irgendetwas, was uns beherrscht. Kummer, vielleicht Krankheit, eine Bindung, Sünde. Da ist irgendetwas, was uns beherrscht. Wir wollen oberflächlich natürlich darüber hinweggehen und sehnen uns aufrichtig nach Hilfe. Wir beten auch. Aber ohne wirkliche Bereitschaft, die Angelegenheit auszuräumen. Aber der Herr will die Sache ansprechen. Er will sie aufdecken und abschaffen. Nicht um uns zu strafen oder zu quälen, sondern um den Weg frei zu machen zur Hilfe. Das ist sein Motiv. So hat er es ja auch in ganz feinfühliger Art und Weise zuvor mit der Samariterin getan, ja? Die hatte ja auch ein Problem, nicht wahr? Und diese Weisheit unseres Herrn, nicht mit dem Stock und Zeigefinger oder mit der Peitsche, sondern so klug und so voller Liebe. Du, die Samariterin, ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Mehr hat sie gar nicht gesagt. Und ich sage der Herr nicht, du Lügnerin, sondern er sagt, oh, da hast du richtig gesagt, ja, die Wahrheit. Ist wirklich so, du hast keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Sehen Sie, wie klug er das macht? Das war ihr Problem. Sie lebte wahrscheinlich mit einem Mann zusammen, nachdem sie schon 5 Männer gehabt hatte, mit dem sie nicht verheiratet war. Gehe ich mal von aus. Also Jesus deckt ihr Problem auf. Ich sage mal so, Jesus deckt ihre Schuld auf in ganz feinfühliger, liebevoller Art und Weise, damit der Weg frei wird, ihn als den Messias zu erkennen. Und das war so. Denn nachdem sie das bekannt hatte und die Sache geklärt war in ihrem Leben vor Jesu Angesicht, da wurde der Weg auf einmal frei und sie kennt, das ist der Christus, der Messias. Israel hingegen wollte wohl Zeichen und Wunder erleben, aber den Glauben an den Messias, den haben sie abgelehnt. Hier, Johannes 12, 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Sehen Sie? Wer hat geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Das bedeutet, wer glaubt, der erfährt die Macht des Armes Gottes. Nicht anders. Auch der Apostel später, Paulus, seinem ersten Korintherbrief, gleich in Kapitel 1, Vers 22 bis 24, redet er auch darüber, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, typisch für Juden, ja, und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, heute in diesem Zeitalter, ja, der Gemeinde, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nicht Zeichen und Wunder. Das Wort wird verkündigt. Und das sieht man auch, denn im Gegensatz zu den Juden, die eben immer Zeichen forderten und dann doch nicht glaubten, reagierten die Samariter ganz anders. Die Samariter, die erfuhren kein einziges Wunder. Abgesehen von der Tatsache, dass Jesus natürlich die geheimsten Ecken des Herzens dieser Samariterin kannte, ja, und die auch aufdeckt. Aber ich meine jetzt so Zeichen, Wunder als solche hat er da nicht getan. In dem Moment. Er hat ihnen schlicht und einfach sein Wort verkündigt. Und da heißt es, Johannes 4, 42, und die Frau, und zu der Frau sprachen sie, die Samariter, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Sie kamen zum Glauben ohne Zeichen, nur durch das Wort. Heilsgeschichtlich stellen wir durch diese geschichtliche Abfolge dann nun fest, in Israel geschahen Zeichen und Wunder und sie haben ihren Messias verworfen. Dann wandte der Herr sich zu den Nationen nach seiner Himmelfahrt, Pfingsten. Und die Gemeinde aus den Nationen findet zum Glauben an Christus vorwiegend ohne Wunder, nur durch das Wort. Genauso ist es, ja. Also wir sehen, wie dieses Wunder, diese ganzen Geschichten im Johannesevangelium, wie die Licht werfen auf die großen Heilslinien Gottes. Aber wenden wir das auch noch mal persönlich an, nicht nur auf Israel. Viele Menschen sympathisieren ja mit Jesus. Sie lehnen ihn nicht ab. Auf keinen Fall. Aber sie glauben auch nicht wirklich. Sie nehmen Jesus in ihr Gebiet auf. Warum nicht? Aber nicht in ihr Leben. Das ist ihnen zu persönlich. Sagen wir mal so, sie tolerieren Jesus im Leben der Familienangehörigen. Ja, wird toleriert, aufgenommen, nicht abgelehnt. Sie tolerieren ihn in der Kirche. Sie schätzen die christlichen Zeichen christlicher Feste. Sie lieben Kirchengebäude, vielleicht sogar Prozessionen oder Wallfahrten. Sie schicken ihre Kinder in christlichen Schulen und Kindergärten. Ist ja besser. Kann ihnen ja nur gut tun. Bisschen christliche Erziehung und so. Sind sie vor manchem auch bewahrt. Sie erlauben es in ihren Wartezimmern oder in ihren Gebäuden oder in ihren Vereinen, christliche Schriften auszulegen oder in ihren Schaufenstern irgendwelche christliche Plakate zu kleben. Das erlauben sie alles. Wenn es ihnen schlecht geht, dann beten sie auch gerne mal selber. Aber mit der konkreten Herrschaft Jesu in ihrem persönlichen Leben, damit wollen sie doch wenig zu tun haben. Aber Gott sei Dank, es darf ja anders werden. Es darf anders werden. Oh, dass wir doch Jesus nicht nur in unserem Gebiet tolerieren, in unserem Umfeld, sondern in unserem eigenen Leben ganzen Raum geben und sagen, sei du mein Messias. Und dann werden Wunder geschehen. Das heißt später, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte. Hat sich etwas gewechselt, ja? Etwas getan in seinem Leben. Was Israel betrifft, dürfen wir zuversichtlich sein, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist, sondern dass sie eines Tages zum Glauben finden werden. Aber es geht dann durch dieselbe Krise, wie dieser Mann gegangen ist. Erst dann. So heißt es ja dann schließlich über diesen königlichen Beamten, der sinnbildlich eben für ganz Israel steht, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Das sind herrliche Momente, nicht wahr? Das sind wunderbare Momente, da kann man nur loben und preisen, da ist man erleichtert, da ist man glücklich, das sprengt alle Ketten, das reißt die Wände nieder, das ist etwas Unübertroffenes, wenn schließlich auch der Letzte einer Familie zum Glauben an Jesus kommt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Kerkermeister zu Philippi, ein Mann aus den Heiden, er glaubte mit seinem ganzen Haus. Herrlich. Da ist die Luft frei, ja? Da kann man atmen. Und das wird ein wunderbarer Moment, wenn das ganze Haus Israel gläubig wird. Hesekiel 39, 22. Am Ende der Tage wird ganz Israel den Herrn erkennen, das ganze Haus Israel den Herrn erkennen und gläubig werden. Ja, aber wie geschieht das? Was muss passieren? Was muss passieren, bis das soweit ist? Ja, okay. Jesus muss herabkommen. Vers 49, 50, der königliche Beamte spricht zu ihm. Nachdem der Herr zu ihm gesagt hat, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das war nämlich das Problem. Der Glaube hat gefehlt. Und jetzt fleht, schreit dieser Mann. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Und er ging hin. Also, wieder bezieht sich diese Aussage in erster Linie natürlich ganz auf die damalige Situation. Das ist klar. Schon ähnlich wie in Kapitel 2, Vers 4 bei der Hochzeit zu Kana. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber auch sie, diese Situation hier, scheint darüber hinaus etwas Prophetisches zu beinhalten. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Herr, komm herab. Doch interessant, nicht wahr? Klingt hiermit nicht der Ruf Israels nach der Rückkehr ihres Messias an? Drückt dieser Ruf nicht die Sehnsucht eines Volkes aus, das am Ende der Tage endlich Heilung erfahren will? Psalm 90, 13. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Psalm 80, 3 und 4. Komm zu unserer Rettung. Und tatsächlich wird Israel erst vollkommen Heilung erleben, wenn der Herr aus dem Himmel wieder herabkommt. Diese Bitte des Vaters und seine anschließende Erfahrung widerspiegelt sich in der endzeitlichen Bitte Israels aus Jesaja 63, 64. Ich lese das mal bekannt, weil das bewusst, weil das meines Erachtens ein bisschen besser klingt, aus einer modernen Übersetzung, Neue Gute Nachricht, da heißt es, also Jesaja 63, 19b ist das, bis 64, 3, auszugshalber. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht. Vers 2, vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge für alle tut, die auf ihn hoffen. Und sehen Sie, zurück zu dem Mann. Diese Erfahrung, genau diese Erfahrung hier, Jesaja, die Jesaja schildert, hat der königliche Beamte gemacht. Nämlich, er hat eine Erfahrung gemacht, die seine kühnsten Erwartungen übertrafen. Nämlich die Erfahrung, dass der Herr seinen Sohn gesund macht über eine Distanz von über 30 Kilometer. Er legt ihm keine Hand auf, er geht nicht erst hin, spricht mit ihm und betet mit ihm. Er sagt nur, geh hin, dein Sohn lebt. Toll, hä? Aber bevor das soweit war, musste dieser Mann runter vom hohen Ross. Kennen wir ja den Ausspruch, ne? Runter vom hohen Ross. Johannes 4, Vers 50. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Fällt Ihnen etwas auf? Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt, und der Mensch glaubte seinem Wort. Vorher wurde dieser Mann noch königlicher Beamte genannt. Und jetzt, nach dem seelsorgerlichen Bemühen unseres Herrn Jesus, lediglich noch der Mensch. Das ist es nämlich, was wir wirklich sind. Nichts anderes als nur Menschen. Egal, welche Positionen wir haben, wie wir eingekleidet sind, was wir besitzen. Trat er vielleicht vorher, das könnte ich mir vorstellen, als königlicher Beamter auf. Darum wird es ja erwähnt, da kam ein königlicher Beamter. Ja? Herr, komm doch, hilf meinem Sohn. So wird er jetzt als ein Mensch beschrieben, der schlicht und einfach zum Glauben an das Wort des Herrn gekommen ist. Seine Position konnte seinem Sohn nicht helfen. Herodes konnte nichts für ihn tun. Seine Beziehungen, sein Einfluss, seine Macht, alles war am Ende. Er stand mit seiner Not ganz alleine da. Und das ist es, ihr Lieben, wo Jesus Christus mich immer wieder hinhaben will und ich glaube auch Sie, uns alle. Er will uns immer wieder neu zum Glauben an seine Person, zum Glauben an sein Wort führen. Und manchmal muss er uns vom hohen Ross runterholen und uns die Krücken wegschlagen. Das tut manchmal weh, wenn uns die Krücken weggeschlagen werden. Aber es ist gesund. Wenn alle Stützen dieser Welt nämlich wirkungslos werden und wenn wir nirgends mehr Halt finden, wenn wir nur noch verzweifelt schreien können und unser Glaube nicht mal mehr ausreicht, dann ist Jesus immer noch da. Und er ist immer noch der Herr über Zeit und Raum und der uns über jede Distanz helfen kann. Und er tut es. Wir werden nie so weit vom Herrn entfernt sein können, dass er uns nicht helfen würde. Er wird uns helfen. Also, als königlicher Beamte war dieser Mann ein Bediensteter des Herodes und damit eigentlich ein Knecht Roms. Denn Herodes war ja von Rom eingesetzt und er wurde von Rom beherrscht. Also der Beamte lebte in gewisser Weise in einem Kompromiss. Er diente als Jude den Heiden. Er diente einem anderen König als dem Messias, König Israels. Er war ein königlicher Beamte, wahrscheinlich von Herodes. Israel lebt auch so. Israel lebt in der Zeit der Nationen, unter der Herrschaft der Nationen. Sie werden diktiert, sie werden bestimmt von Rom, heute von den USA oder vielleicht von Europa. In Zukunft wird Israel noch unter eine antichristliche Herrschaft kommen, unter einem anderen König kommen, unter einem antichristlichen König kommen. Und was wird er tun? Zeichen. Zeichen wird er tun. Und sie werden Bedienstete dieses Königs werden, dieses antichristlichen Königs. Offenbarung 13. Und es tut große Zeichen. Und es verführt die, so auf Erden wohnen, durch die Zeichen. Ob der Herr deshalb die nachdenkenswerte Worte sprach, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Sie fordern Zeichen, weil sie dem Wort nicht glauben und sie werden Zeichen bekommen. Wenn man das mal liest, Offenbarung 13, 13 hier oder Matthäus 24, 24 oder 2. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 9, der Herr wird ihnen Zeichen und Wunder von Lügenmächten senden, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Aber in der großen Trübsal wird Israel dann die Hilfe des Herrn bekommen. Er wird ihnen von der Ewigkeit her über die Distanz vom Himmel zur Erde helfen. Wenn man die Offenbarung liest, ja, wie Gott da eingreift zugunsten seines Volkes. Und sie werden schlussendlich zum Glauben an ihren Messias finden. Es wird auch ihnen alle Krücken weggeschlagen, bis sie Knechte werden des wahren Königs aller Könige. Und nicht mehr die Knechte vielleicht eines römischen Reiches oder eines römisch-reiches Königs oder vielleicht eines jüdischen Königs, der unter der Herrschaft von einem wieder entstandenen römischen Reich stehen wird. Und das wird geschehen, als er aber noch unterwegs war. 51 und folgend, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt! Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Also dieses Wunder geschah nicht, glaube ich, zufällig zur 7. Stunde. Nach jüdischer Zeitrechnung war das 13 Uhr Mittag oder Nachmittag, früher Nachmittag. Die 7. Stunde ist ja an und für sich wohl auch ein Symbol für die Vollendung der Zeit. Ich denke, man darf das auch mal so sehen. Ja, 7, Vollendung. Vollzahl. In der Vollendung der Zeit wird der Herr Israel wieder aufrichten. Und zum Schluss Es ging ja bei der Heilung, worum? Um den Sohn des königlichen Beamten. Also um eine neue Generation, ja? Könnte man sagen. Um die Nachfolgegeneration. Der Herr erhört unsere Gebete für unsere Kinder und Enkelkinder. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Eines Tages wird eine neue Generation der Juden, eine jüdische Generation, eine junge Generation, die letzte Generation, als Überrest vor dem Herabkommen des Herrn Jesus Christus im Sterben liegen. Nämlich in der apokalyptischen Zeit der Offenbarung, wo sie buchstäblich von der ganzen Welt dann noch einmal verfolgt werden und bedrängt werden und der Drache einen Strom ausschießen wird, um sie zu ertränken und die antichristliche Herrschaft noch mal einen Krieg gegen das jüdische Volk und so weiter ausüben wird. Also die große Trübsal. Aber in dieser Zeit werden die von den bloßen Zeichen und Wunder zum Glauben finden, zum Glauben ihrer Väter zurückfinden und Heilung erleben, die jetzt vielleicht wahrscheinlich noch nicht glauben. Und also wird ganz Israel gerettet werden. Ich schließe nur mit ein paar Verse. Psalm 192. Das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht. Es ist übrigens interessant, dass die Bibel da sagt in Psalm 102, ich hoffe, ich finde das jetzt mal eben, gucken nochmal. Moment, wir haben es gleich. Psalm 102 heißt es, Vers 14 und folgend, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Dann in Vers 17, wenn der Herr Zion gebaut hat, also Israel physisch wieder aufrichtet, Zion wieder baut, und erschienen ist in seiner Herrlichkeit. Also die Reihenfolge ist, zuerst wird Israel physisch wiederhergestellt, als ein Volk des Unglaubens im jüdischen Land, das jüdische Land wird wieder aufgebaut, und dann heißt es, und erschienen ist danach in Herrlichkeit. Ja? Das ist die Reihenfolge. Und da gibt es noch viele andere Prophetenstellen. Und da heißt es dann in Vers 19, das, was hier ist, also dass der erste zuerst Zion wieder aufbaut und danach in Herrlichkeit erscheint, das soll aufgeschrieben werden für das spätere Geschlecht und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Also das ist geschrieben für ein zukünftiges Volk, für ein junges Volk, das neu noch ins Leben gerufen wird. Ein Volk, das zurückkehrt ins verheißene Land und vielleicht, ich weiß nicht, ein oder wie viele Generationen danach, für den Überrest. Oder Psalm 102, Vers 29, im selben Psalm. Die Söhne deiner Knechte werden bleiben und ihr Same wird vor dir bestehen. Die Söhne, sehen Sie, die Söhne. Es war der Sohn des königlichen Beamten. Psalm 22, 32. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Psalm 22, Kreuzigungspsalm Jesu Christi. Damals, als er auf dieser Erde war, haben sie ihn ja nicht erkannt, haben sie ihn ja verworfen. Aber eines Tages wird ein Volk, das dann noch geboren wird, also nach der Zerstreuung in aller Welt und ihrer Rückkehr und ihrer physischen Wiederherstellung, wird dann eines Tages einmal erkennen, der Überrest des jüdischen Volkes. Er hat es ja vollbracht, vor 2000 Jahren oder länger. Und dann noch Psalm 45, 17. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Du wirst sie als Fürsten einsetzen im ganzen Land. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist meines Erachtens ein Abriss über die großen prophetischen Linien, wie ich das jetzt schon mehrmals gesagt habe heute Morgen, der uns hier gegeben wird. Und vielleicht nochmal auch an unser Herz gerichtet. Jesus liebt uns. Er hat doch damals diesen Mann geliebt. Er hat ihn nicht weggeschickt. Du willst ja nur Zeichen und Wunder sehen. Er hat ihn wunderbar zu seinem Wort geführt. Die Samariterin auch wunderbar zu seinem Wort geführt. Wollen wir das nicht machen lassen? Die Hindernisse in unserem Leben, vielleicht heute Morgen, ausräumen lassen. Nicht von Menschen, von Jesus, indem wir ihn bekennen. Vielleicht hat er schon lange seinen Finger auf einen Punkt zart auf einen Punkt unseres Lebens gelegt oder auf mehrere Punkte unseres Lebens und gesagt, du hör mal, das ist dein Problem. Wollen wir es nicht wegräumen, wir beide? Und dann sagst du, ja, Herr, ich will. Und auf einmal kommt Luft in dein Leben, kommt Licht in dein Leben, kommt Heil in dein Leben, Heilung, geistliche Heilung und Wiederherstellung für dich und dein ganzes Haus. Amen.
Nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz bin ich sein und er ist mein. Er kaufte mich frei mit seinem teuren Blut. Er wusch mich rein, ewig bin ich sein. Er ist nun mein Herr, ich danke ihm sehr. Mein Leben soll Zeugnis seiner Gnade sein. Er ist nun mein Herr, ich danke ihm sehr. Mein Leben soll Zeugnis seiner Gnade sein. Nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir.
In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium sprach Norbert Lied soeben über den dritten Teil. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!